Ein Kind wird in einem katholischen Internat geschlagen, geprügelt, gedemütigt. Das Kind wendet sich dann an seinen Religionslehrer. Der Lehrer hört dem Kind zu, das Kind vertraut ihm. Aber dann beginnt der nette Lehrer, das Kind sexuell zu missbrauchen. Er nutzt die Not des Kindes perfide aus. Dem Autor Josef Haslinger ist genau das in einem katholischen Internat passiert. Er war Sängerknabe im Sängerknabenkonvikt Stift Zwettl in Niederösterreich. Jetzt hat Haslinger ein Buch über seine Missbrauchserfahrung geschrieben. Ein Buch, das auch davon erzählt, wie die Kirche heute mit Missbrauchsopfern umgeht. Josef Haslinger ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Erst jetzt, nachdem die Erziehungsberechtigten, die Sie missbraucht haben, gestorben sind, konnten Sie dieses Buch schreiben. Warum?
Ja, solange sie lebten, habe ich einfach auf sie Rücksicht genommen. Ich wollte ihnen nicht den Lebensabend verderben. Ich meine, Pädophilie oder sexuelle Übergriffe, das ist ja nun doch etwas, das zumindest in den letzten Jahren sehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist und wo die öffentliche Meinung auch sehr eindeutig ist. Das war früher nicht der Fall. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die Täter noch leben. Das brachte ich irgendwie nicht übers Herz, sagen wir so. Als ich zufällig erfuhr, dass der Haupttäter, so würde ich ihn doch bezeichnen, der mit dem Ganzen begonnen hat und mich wirklich in eine wahre Verwirrung gestürzt hat, als ich erfuhr, dass dieser Haupttäter gestorben ist, dann war es, als hätte jemand einen Schalter in mir umgelegt, denn plötzlich war es fast ein befreiendes Gefühl, denn ich dachte, ja, jetzt kann ich es auch sagen, jetzt lebt er nicht mehr.
Sie sagen das so, ich wollte ihm den Lebensabend nicht verderben. Wie kann man denn diese Empathie mit diesen Tätern, die einem sowas angetan haben, kann man das überhaupt erklären?
Diese Empathie, das ist natürlich etwas, was eigentlich schon in dieser Missbrauchszeit klarerweise entstanden ist. Wenn das ein einmaliger Übergriff ist, dann kann man sich wahrscheinlich aus der Distanz ganz gut zur Wehr setzen und vielleicht auch das nächste Mal dagegen verwahren oder so stelle ich mir vielleicht vor. Aber so, wenn man so lange über Monate und ja fast über ein Jahr zumindest damit darin verstrickt ist und auch in den Ferien zu diesem Pater Gottfried hieß er, zu diesem Pater Gottfried fährt und immer wieder Geschenke bekommt und mit den Eltern ist er befreundet und irgendwie hat das ja auch etwas Hilfreiches gehabt für mich, insofern als er der Einzige war, der mich regelmäßig nur lobte bei meinen Eltern und denen erzählte, was ich für ein toller Junge sei und für ein wertvoller Junge und so weiter, dann ist man so tief verstrickt, dass man tatsächlich so etwas wie eine Identifikation mit dem Täter innerlich vollführt, weil es auch die erträglichere Weise ist, damit umzugehen, indem man sich einredet, man habe irgendwie ja selber mitgemacht. Und das ergibt dann eine Gemengelage, die einen tatsächlich sehr lange, letztlich lebenslang oder zumindest zu Lebzeiten der Täter, mich an sie gebunden hat.
Ist das auch ein Schonungsprogramm, das die Täter in ihren Opfern anlegen?
Die Täter legen sicher an, dass man nicht unmittelbar jemanden davon erzählt. Das ist klar. Also da gibt es so eine Art von Geheimnistuerei und eine Art von Verschwörung und eine Art von, ja, so. Man hat da ein gemeinsames, es ist fast wie ein Beichtgeheimnis, man hat da etwas Gemeinsames, dass die anderen nicht wissen müssen. Ja, also das legt der Täter sicher an, sonst würden ja diese Täter die meisten innerhalb kürzester Zeit auffliegen. Dass das so nachhaltig wirkt, das kann er nicht wissen und kann er nicht so angelegt haben. Da läuft dann ein Schonprogramm im Missbrauchsopfer an, der sich nicht ständig sagen lassen will, dass er da einfach missbraucht wurde und dass da jemand ihn als Spielzeug verwendet hat und dass das alles eine Finte war und dass er reingelegt wurde und dass diese Freundlichkeit und diese Herzhaftigkeit und Liebe, die er einem bezeugt hat, dass das alles nur Schein war, um seine sexuellen Gelüste zu befriedigen. Das ist letztlich ein weiter Schritt, der einem selber in den Abgrund stürzt, wenn man das so sieht. Und daher lässt man diesen Schritt lieber und das, ich würde sagen, es ist ein Schonprogramm des Missbrauchsopfers genauso.
Und dazu kommt, dass die Opfer dann auch dazu neigen, so beschreiben Sie es, das Ganze zu verharmlosen. Sie haben dann oft im Kreis gesagt, ach ja, mich haben halt die Zisterzienser in die Sexualität eingeführt. Das ist schon fast zynisch, wie das klingt dann.
Das war zynisch. Ja, ich sagte dann immer, ja, jemand muss einen ja in die Sexualität einführen. Bei mir waren es halt Zisterzienser. Das hatte etwas Zynisches und es ist auch nicht immer so gut angekommen. Insbesondere ist mir aufgefallen, dass Frauen etwas irritiert waren, wenn ich das sagte. Bei Männern hatte das eher so, ja, so zu einem Lacher geführt, ja, aber Frauen waren da eher irritiert. Aber dieses Schonprogramm und diese Verharmlosung, die gehören natürlich zusammen. Man will sich über das auch hinwegsetzen können. Man will sich nicht als Erwachsener ewig mit seiner Kindheit beschäftigen müssen oder gar von dieser Kindheit bestimmen lassen müssen, sich eingestehen, dass man da irgendwie in sich drinnen vielleicht Traumatisierungen oder jedenfalls Verstörungen trägt, die aus der Kindheit stammen, über die man keine Macht hat. Es hat auch mit dem selbstbestimmten Leben des Erwachsenen zu tun, dass man irgendwann sagt, so, die Kindheit kannst du jetzt aber ablegen.
Und dann gab es aber doch einen Augenblick in Ihrem Leben, 10 Jahre, so gut 10 Jahre nach dem Missbrauch, wo Sie erfahren haben, dass der Pater Gottfried es eben nicht ernst gemeint hat mit der vermeintlichen Liebe, die er Ihnen auch entgegengebracht hat, mit dem Lob. Denn Sie sind ihm noch einmal begegnet und er hat Sie gar nicht erkannt. Da scheint ihm bewusst geworden zu sein, der hat mich gar nicht erkannt, der hat mich nie persönlich gemeint und da sind Sie wütend geworden, oder?
Ja, das ist richtig. Das war am Ende meines Studiums, da hatten wir ein Wochenendseminar in Stift Heiligenkreuz. Und Stift Heiligenkreuz ist genau jenes Kloster, in das Pater Gottfried nach den Missbrauchsfällen in Stift Zwettl versetzt wurde. Mein erster Gedanke war, hoffentlich erkennt er mich nicht. Wir konnten nicht ausweichen, er ging in die eine Richtung, ich in die andere auf diesem Weg im Klosterhof. Dann grüßte er mich, ich grüßte ihn, er sah mich kurz an, aber er hat mich ganz eindeutig nicht wiedererkannt. Und dass er mich nicht wiedererkannt hat, hat plötzlich eine enorme Wut in mir ausgelöst. Ich erinnere mich noch gut, dass mir plötzlich klar wurde, da ist etwas gründlich falsch gelaufen. Da hat jemand sich an mir etwas erlaubt, was eigentlich ungeheuerlich ist. Ich habe damals begonnen, meine ersten Texte schon zu publizieren und war Redakteur einer Literaturzeitschrift und habe irgendwie ganz spontan den Plan gefasst, ich werde die Geschichte schreiben. Und ich habe immer gedacht, das wird ein Roman oder so etwas werden müssen. Und das war mir dann doch alles irgendwie auch zu viel wiederum. Und dann wurde es eine Kurzgeschichte mit dem Titel Die plötzlichen Geschenke des Himmels. Und in dieser Geschichte heißt Pater Gottfried Pater G. Ich habe ihn tatsächlich abgekürzt, ganz offensichtlich aus einem gewissen Rachegelüst heraus, den Namen irgendwie zumindest für ihn erkennbar gehalten und für diejenigen, die vielleicht damals das mitgekriegt haben. In dieser Geschichte, die war geladen von Wut auch und Rachegedanken. Auch wollte ich in dieser Geschichte spürbar machen, dass diese Kränkung nicht einfach vergeht, dass das etwas ist, was man mitschleppt im Leben. Dann hat sich aber für diese Geschichte eigentlich niemand interessiert. Sie wurde veröffentlicht in Deutschland in einer Anthologie, die hieß damals Der liebe Gott sieht alles, herausgegeben von Dagmar Scherf, Erfahrung mit religiöser Erziehung. Soweit ich mich erinnere, war meine Geschichte die einzige Missbrauchsgeschichte. Aber es hat sich niemand darum gekümmert, ob da was dran sein könnte, ob das jetzt nur eine Geschichte ist oder ob es das wirklich gegeben hat. Das war damals in den frühen 80er Jahren offenbar kein Thema.
Was eigentlich erstaunlich ist, denn eigentlich hätten aus der Kirche Verantwortliche, die sicher diese Geschichte hätten lesen können oder sie gelesen haben, ja auf Sie zugehen müssen und fragen, Herr Haslinger, ist da was dran, was ist da passiert, lass uns drüber reden, wo müssen wir da gucken, wo ganz enorm was schiefgelaufen ist.
Ach, das mit dem Zugehen ist bis heute nicht so von kirchlicher Seite, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen, da habe ich jetzt mittlerweile genug Erfahrung. Ich habe inzwischen derartig viele Mails und Briefe gekriegt von anderen Mitzöglingen aus Stift Zwettl, sodass ich inzwischen einen sehr guten Überblick habe über die Entwicklung der Missbrauchsgeschichten von den 60er bis in die 80er Jahre im Sängerknaben-Internat Stift Zwettl. Und wenn ich das weiß, weiß das das Kloster auch. Also es haben sich auch ehemalige Patres an mich gewandt. Das war jemand, einer, der ausgetreten ist und ein anderer, der nur das Noviziat gemacht hat und dann gegangen ist. Und die haben das damals alle mitgekriegt. Das heißt, das Kloster ist eigentlich sehr gut informiert und das Kloster weiß eigentlich auch, wer außer mir sonst noch zu den Missbrauchsopfern zählt. Aber auf niemanden wird dazugegangen.
In Ihrem Buch verweben Sie die beiden Handlungsebenen, einmal die Geschichte Ihrer Kindheit und dann in einer zweiten Ebene das, was Ihnen später passiert ist, wie die Kirche damit umgegangen ist, wie die Kirche mit den Opfern umgeht. Denn irgendwann haben Sie sich entschlossen und gesagt, okay, jetzt soll es ja eine Entschädigung geben, wie man immer das auch nennen mag. Ich gehe dahin und erzähle meine Geschichte, weil ich zur Aufklärung beitragen möchte. Und da ist Ihnen wirklich etwas passiert, das ist bizarr zu nennen, anders kann man es nicht bezeichnen, oder?
Ja, das ist bizarr, weil ich musste meine Geschichte 3-mal vor unterschiedlichen Menschen vortragen. Immer habe ich gedacht, schon beim ersten Mal, das war es jetzt, also das, aber dann hat, das wurde jeweils nicht zur Kenntnis genommen. Ich wurde weitergeschickt zur nächsten Instanz und erzählte das wieder. Und der Dritte hat dann zu mir gesagt, Herr Haslinger, Sie sind doch Schriftsteller. Sie können das Protokoll doch viel besser schreiben als ich das kann. Wollen Sie das nicht selber aufschreiben? Und ich habe mich tatsächlich damit abspeisen lassen. Kaum hatte ich den Raum verlassen, ist mir erst aufgefallen, was ich mir da letztlich gefallen lasse. Und ich habe also dann beschlossen, das nicht zu machen und habe stattdessen ein paar Tage später an diesen Herrn einen Brief zu schreiben begonnen, warum ich ihm nicht das Protokoll schreiben werde, warum er gefälligst das selber machen soll. Und wollte ihm in diesem Brief auch so ein bisschen erzählen, etwas, was man bei so einer Missfallsprotokollierung ja eigentlich nicht macht, nämlich warum ich jetzt erst komme und was so der Hintergrund ist, warum ich so lange nicht darüber gesprochen habe. Und letztlich ist aus diesem Brief an den Herrn Michelbach ist letztlich dieses Buch geworden.
Sie schildern auch die unterschiedlichen Arten, Kinder zu quälen in dem Buch. Einmal ist das die sadistische Gewalt, die körperliche Züchtigung, die sehr massiv war, und dann eben den sexualisierten Missbrauch. Hängt das beides auch zusammen?
Naja, ich würde sagen, es hängt nicht prinzipiell zusammen. Ich glaube nicht, dass nur geschlagene Kinder anfällig sind, Missbrauchsopfer zu werden oder, sagen wir mal, eher sich dafür eignen, von der Täterseite her gesehen, weil es gibt ja auch diese Reformschulen und so weiter, in denen es diese Missbräuche gab. Aber wenn es gleichzeitig diese physische Gewalt gibt, dann schafft das einen besonderen Zusammenhang, weil auf der einen Seite gibt es die Leute, die einen schlagen und wo man wirklich einen enormen Gewalt ausgesetzt ist. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die das nicht machen und die sich dann liebevoll einem zuwenden, sodass diese Bindung an diese Menschen, die eben nicht das Gewaltsystem verkörpern, sondern das System der Liebe, fangen wir mal, diese Bindung natürlich umso stärker wird. Ja, also wenn dieser Pater Gottfried, was ja auch zumindest für mich denkbar ist, einfach ein liebevoller Pädagoge war, der nicht Gewalt einsetzt, sondern sich den Kindern zuwendet und tatsächlich ein offenes Herz für deren Sorgen hat, ja, ohne sie zu missbrauchen, dann wäre das ja geradezu perfekt gewesen, so jemanden zu haben, nicht? Aber wenn das gleichzeitig mit dem Missbrauch zusammenhängt, dann ist das umso fataler, weil er ja gleichzeitig der einzige Ansprechpartner ist, den man hat. Unter diesen Erziehungsberechtigten gab es letztlich nur einen einzigen, der mich ermuntert hat, ihm mein Herz auszuschütten und über alles mit ihm zu sprechen. Aber das war eben merkwürdigerweise derjenige, über den ich mit ihm hätte sprechen müssen, nicht?
Das ist ja der größte, so stelle ich mir das vor, größte denkbare Vertrauensbruch, den man sich vorstellen kann. Für die Kinder damals war es einfach undenkbar, sich den Eltern zu offenbaren.
Naja, es gab sicher Ausnahmen, sonst wäre das ja damals nicht aufgefallen. Ja, wenn ich meine ganze Sängerknabenzeit so Revue passieren lasse und was ich damals schon Vermutungen hatte, wer noch mit solchen Missbrauchsfällen zu tun hat oder die sich auch selber bei mir gemeldet haben, dann sind es ungefähr 10 Personen, die ich überblicke. Ja? Und von diesen 10 Personen hat ein Einziger zu seinen Eltern gesprochen. Aber er hat es gemacht. Es gab auch den, der zu seinen Eltern gesprochen hat. Die Eltern haben ihn sofort aus dem Konvikt genommen und haben den Abt besucht und haben ihm das erzählt. Und das hatte letztlich zur Folge, dass der Pater Gottfried versetzt wurde und Pater Brunner als Präfekt abgesetzt wurde. Das Typische daran ist ja nicht, dass einer gesprochen hat, sondern dass neun nicht gesprochen haben. Das ist eigentlich die Normalität tatsächlich gewesen.
Sie erzählen auch in Ihrem Buch von der Klasnitsch-Kommission. Das ist die Kommission, die die Wiener Erzdiözese eingerichtet hat, um aufzuklären, auch um für Entschädigung zu sorgen. Waltraud Klasnitsch ist die Leiterin und in einem Interview hat die gesagt, eine ordentliche Ohrfeige könne keinem Kind schaden und ihre Kinder würden heute darüber lachen, dass sie in der Kindheit geohrfeigt worden seien. Jemand, der Gewalt gegen Kinder so verharmlost, der hat nichts verstanden, oder?
Merkwürdigerweise ist sie aber die Vorsitzende der Kommission, die solche Fälle aufarbeiten soll, also an die man sich auch in Fragen der Erziehungsgewalt wenden kann und soll. Ja? Das ist schon eine merkwürdige Einstellung, die natürlich in der Generation, der sie angehört, ganz verbreitet war. Dieses autoritäre oder sagen wir doch einfach gewalttätige Erziehungssystem war ja gang und gäbe. Aber wenn sie heute eine solche Kommission leitet, dann muss sie doch auch ihr eigenes Verhalten von dem heutigen Standpunkt aus beurteilen und da zumindest Worte dafür finden und das nicht einfach so hinnehmen, als wäre das bedeutungslos gewesen. Bedeutungslos ist es deswegen nicht. Es ist nur so, dass die Erziehung in der gesamten Gesellschaft eine gewalttätige Angelegenheit war, wo tatsächlich die Ausnahmen, die das nicht machten, leider nicht dort zu finden waren, wo man sie suchen hätte müssen, nämlich zum Beispiel in den Reihen der Kirche.
Also damals gehört es zur schwarzen Pädagogik dazu, Kinder zu schlagen. Das war ja auch gar nicht verboten.
Und diese Klosterinternate hatten tatsächlich den Ruf, besonders streng zu sein. Ja. Also das fanden alle gut, weil, wie sagte man, das Bäumchen biegt sich doch der Baum nicht mehr. Ja, man muss also den jungen Leuten die Wadeln Viere richten, ja, und dann wird damit ordentliche Menschen aus ihnen werden. Also war das.
Was Sie auch in dem Buch erzählen, wieso es eigentlich kommt, dass viele Kinder, die heute Erwachsenen sagen, ach, die paar Ohrfeigen oder Watschen, die haben mir nicht geschadet. Auch totaler Quatsch. Also man will seine Kindheit, die tolle Kindheit, die möchte man eigentlich gar nicht beschädigen, indem man sagt, doch, es war schlimm, dass ich geohrfeigt wurde.
Nein, man baut sich die Kindheit im Erwachsenenleben, das ja nicht, mitunter nicht ganz einfach ist, baut man sich die Kindheit auf als eine Art Elysium, ja, als einen schönen Raum, den man hatte. Also quasi, es ist so das Nest des eigenen Lebens, in dem es schön war. Es führt zu einer Verherrlichung der Kindheit, es führt natürlich auch verbunden damit zu einer gewissen Sentimentalisierung und Verherrlichung der Gegend, in der man aufgewachsen ist. Und das ist so, es hat alles ein bisschen zu tun mit Heimat, ja, Heimat und Kindheitsgefühle. Und man neigt dazu, das schön zu reden und Dinge, dass man eben geschlagen wurde und wofür man alles geschlagen wurde und das einfach zu verdrängen, zu vergessen und nicht für bedeutend zu halten. Das ist natürlich für die Formung eines Menschen trotzdem eine große Rolle gespielt hat und dass es damit doch Bedeutung hat, das will man dann eher vernachlässigen.
Wir haben das im Erzbistum Köln auch erlebt. Da gab es natürlich auch sexuellen Missbrauch, sexualisierten Missbrauch von Priestern, auch in Internaten. Wir haben das Aloysius-Kolleg in Bonn. Da ist dann Folgendes passiert. Also da gab es dann die Missbrauchsfälle, auch die Opfer, die wirklich sich überwunden haben, davon zu erzählen. Und dann gab es viele andere Schüler, die ganz schockiert reagiert haben und gesagt haben, nein, das war alles super, das war alles toll bei uns, da gab es sowas nicht. Die beschmutzen ja unsere ganze tolle Internatszeit mit ihren Erzählungen mit. Und da gab es zwischen diesen beiden ehemaligen Schülerfronten, da gab es unglaubliche Konflikte.
Ja, das habe ich auch erlebt. Also ich war ein einziges Mal bei einem Altsängerabendtreffen und da bin ich auch auf dieses Phänomen gestoßen. Von Missbrauch war da gar nicht die Rede, sondern es ging um die gewalttätige Erziehung. Wir wurden ja mit dem Stock geschlagen, wir hatten Sport bis zum Umfallen und mit sadistischen Momenten und geohrfeigt ohne dies und so weiter. Diejenigen, die da sprachen bei diesem Treffen, die waren alle dankbar für die strenge Erziehung. Man sieht ja, was aus ihnen geworden ist und so. Und das hat mich also angewidert. Ich bin da nie wieder hingefahren.
Die Gewalt und der sexualisierte Missbrauch in der katholischen Kirche Ja, das war auch ein Bestandteil des Systems. Sie haben auch davon gesprochen, dass der Pater Gottfried einfach nur weiterversetzt worden ist. Das hat auch mit den Strukturen der katholischen Kirche zu tun, mit der Hierarchiegläubigkeit, also ein Kleriker, dem hat man gar nicht sowas unterstellt, mit der Unantastbarkeit des geweihten Klerus. Gehören Ihrer Ansicht nach auch der Zölibat und das Männerbündische dazu?
Ja, das gehört dazu. Natürlich, in Klöstern lässt sich das ja nicht abstellen. Denn selbst wenn die katholische Kirche sich irgendwann aufrafft, etwas nachzuvollziehen, was in der Gesellschaft schon vor 100 Jahren gelaufen ist, nämlich dass die Frauen das gleiche aktive und passive Wahlrecht haben und es würde so heißen, auch zu allen Ämtern zugelassen sind. Und wenn sich dann auch noch durchsetzt, was dann vielleicht ungefähr jetzt 50 Jahre alt ist, nämlich die Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der katholischen Kirche, dann würde das die Orden natürlich noch immer nicht betreffen, denn die Orden sind als männerbündische Vereine gegründet worden und selbstverständlich würden diese Männerorden weiter bestehen, eben von Männern, die auf die Ehe verzichten und sich eben in solchen Orden zusammenschließen. Also das Problem würde man damit von den Klöstern nicht loskriegen und man würde auch nicht das Problem loskriegen, dass Klöster sich in besonderem Maße weigern, solche Strukturen zu durchschauen, von außen zu durchschauen und aufzuarbeiten. Die rücken, wollen einfach nichts rausrücken, also an die Öffentlichkeit. Das Verhalten des Abtes von Stift Zwettl, mir ist es völlig unverständlich. Was fällt ihm aus der Krone, wenn er bereit wäre, Dinge, die vor 50 Jahren passiert sind, ja, tatsächlich der Öffentlichkeit bekannt zu geben, durchschaubar zu machen? Aber sie weigern sich. Also das ist ja nicht eine Kleinigkeit, sondern das ist ein Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang geübter, mächtiger Sündenfall, ja. Wenn es Kirche gelingt, sich dieser Sünde zu stellen und sich davon zu befreien, dann wäre sie vielleicht mehr in der Lage, sich wieder der Zukunft zuzuwenden.
Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wie wichtig das ist. Also nicht nur für Sie, sondern auch für die Opfer, auch für die Kirche, da wirklich schonungslos Aufklärung zu betreiben. Das ist bisher nicht geschehen. Auch Sie haben das so erlebt, dass das nicht geschehen ist, auch in Ihrem Fall nicht. Nun wird in Deutschland intensiv auch über finanzielle Entschädigungen oder wie man das nennen mag, diskutiert. Einige sprechen von Schmerzensgeld. Wie stehen Sie dazu? Wie kann man denn die Zerstörung der Kindheit überhaupt finanziell aufwiegen?
Auch in diese Debatte mische ich mich nicht ein. Das habe ich mir vorgenommen und ich werde zwar immer wieder gefragt. Das ist nicht mein Problem. Also für mich ist es auch die größte Entschädigung, wäre es die größte Entschädigung, wenn es eine Untersuchung in Stift Zwettl gibt über die Fälle, die stattgefunden haben über die Jahrzehnte und wer die Täter waren, wer die Opfer waren, dass man sich bei den Opfern entschuldigt und mit entschädigt, in welcher Weise auch immer, zumindest eine Geste setzt, die bemerkenswert ist. Manche erheben auch Anspruch auf Schmerzensgeld. Ich kann das verstehen. Ich kann Standpunkte, dass man sich nicht billig abspeisen lassen soll, durchaus verstehen. Das ist keine Forderung, die ich erhebe. Mir geht es vielmehr um die Sache, dass die Kirche diesen Anspruch von Wahrhaftigkeit, das ist ja ein Begriff, den ich seit der Kindheit von der Kirche her mitschleppe. Immer ist von Wahrhaftigkeit die Rede, aber wer kann denn einen solchen Anspruch stellen, wenn man nicht in der Lage ist, vor der eigenen Tür zu kehren, dann ist ja dieser Anspruch vollkommen verfehlt.
Sie sind selbst aus der Kirche ausgetreten, in Ihren Familien und Freundeskreisen gibt es aber sehr viel auch katholisch engagierte Christen. Wie sehen Sie denn die Geschicke der Kirche heute?
Naja, sagen wir so, dadurch, dass ich einige Freunde habe, die in der Kirche engagiert sind und die ich auch sehr schätze. Einer ist kürzlich gestorben, der Adolf Holl. Der hat zwar die Lehrbefugnis verloren und sein Priesteramt verloren, also war kein geschätztes Kirchenmitglied, aber merkwürdigerweise war er der Kirche immer noch treu. Also das ist so seine alte Gemeinschaft geblieben, auch wenn er ein anderes Leben gelebt hat, als das die Kirche sich vorgestellt hätte, dass er es tun soll. Kritische Geister sind nicht so sehr geschätzt in der Kirche und ich sehe das auch bei meinem Bruder, der ist Religionslehrer, meine Schwester ist Religionslehrerin. Ich habe so verschiedene Verbindungen zur Kirche, die personeller Natur sind und das sind Menschen, die ich schätze, die sehr engagiert sind und es gibt auch tatsächlich bestimmte Dinge in der Kirche, die ich sehr zu schätzen weiß, zum Beispiel die Arbeit der Caritas, aber insgesamt habe ich keine große Hoffnung, dass in nächster Zeit von der Kirche eine eine bedeutende Kraft zur, sagen wir mal, Stabilisierung einer gerechten Gesellschaft ausgeht. Ja.
Das ist natürlich die Kirche als Institution. All das, was Sie mit der Kirche erlebt haben, auch in der Folge des Missbrauchs, wie die Kirche damit umgegangen ist, mit den Opfern, Erlebnisse, die man wirklich nur als bizarr und zynisch bezeichnen kann. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass der katholische Glauben weitgehend bei Ihnen aus dem Alltag verschwunden ist oder gar keine Bedeutung mehr hat. Hat das auch so ein Licht auf Gott geworfen, dass Sie allgemein jetzt sagen, so Religion, das ist für mich jetzt abgeschlossen, das Thema?
Nein, ich habe diesen ganzen religiösen Dogmatismus, den habe ich hinter mich gelassen, alle Lehren, alles, was so Religionslehren sind. Ich habe ein großes Interesse für die Religionen nach wie vor. Ich war heute schon in zwei Kirchen, bin kaum in Köln angekommen. Natürlich, ich kann nicht nach Köln kommen, ohne dass ich in den Dom gehe. Das ist irgendwie so ein Ritus fast. Das ist einfach eine der großartigsten Kirchen, die ich kenne, von dem ganzen Gebäude her und vom Eindruck, denn diese Höhe, die dieses Mittelschiff hat, das ist schon gigantisch alles und das beeindruckt mich. Und es ist natürlich, liegt viel Kindheitserinnerung darin. Das hat etwas Vertrautes für mich. Also ich bin so, sagen wir mal, ein kultureller Katholik geblieben. Aber ich gehe dort eigentlich nicht rein, um mein Gebet zu verrichten, sondern ich habe da eine Wiederbegegnung mit der Kindheit in gewisser Weise, mit einer gewissen Atmosphäre, die mich einmal umgeben hat und auch mit gewissen Tröstungen und Versprechungen, die der Glaube macht. Wie soll ich es nennen? Wie empfindet man diese transzendentale Lehre? Ja? Wenn man sozusagen das, was an die Stelle von Gott war, das ganze Religionsgebäude, wenn man das wegwischt, sind ja die Fragen, die damit verbunden waren und für die es diesen Glauben gab, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so weiter, ja, die sind ja damit nicht verschwunden, sondern sind nur die Antworten sind alle weggewischt. Adolf Holl nannte das einen liturgischen Phantomschmerz, unter dem diese Menschen leiden. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so eine Art liturgischer Phantomschmerz in mir noch drinnen steckt. Ich muss ihn halt aushalten, ganz einfach.
Vielen Dank, Josef Haslinger. Vielen Dank auch für Ihr Buch, Mein Fall. Dieses Buch möchte man eigentlich allen katholisch Verantwortlichen auf den Schreibtisch legen. Josef Haslinger erzählt darin, was sexueller Missbrauch in einem Kind auslöst, wie sexueller Missbrauch eine Kindheit zerstört und wie der Missbrauch nachwirkt. Das ist ganz bestimmt kein Einzelfall, sondern im System der katholischen Kirche tausendfach verbreitet gewesen. Ein Buch, das Diskussionen auslöst, auch über den Umgang der Täterorganisation Katholische Kirche mit den Missbrauchsopfern. Auch davon erzählt Josef Haslinger. Ich kann Ihnen dieses Buch nur sehr empfehlen. Mein Fall, so heißt es. Es ist erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch hat 140 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank.